Ja, liebe Geschwister, Dicker Freitag ist wohl der befreiendste und gleichzeitig auch der nachdenklichste Feiertag im Jahr. Gott hat an diesem Tage durch das bittere Leiden und Sterben seines Sohnes die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt aufgehoben. Und deshalb gibt es jetzt Hoffnung und Leben. Aber trotzdem, auch die beste und größte Gabe, wenn man sie besitzt, kann zu Gewöhnung und Abstumpfung führen, kann zur Selbstverständlichkeit werden. Und es gibt ja nun einfach Mächte, die alles daran setzen, dass uns Christen das Geschenk des Sühnetodes Jesu unwichtiger wird. Daran sollten wir in besonderer Weise denken, wenn wir uns mit dem Geschehen dieses Tages beschäftigen. Uns ist heute ein Text aus dem Hebräerbrief vorgegeben, und das ist ein Brief, dessen Verständnis eine weitgehende Vertrautheit mit dem Alten Testament erfordert. Und ich möchte deshalb einiges vorab sagen zum alten jüdischen Tempel, das wichtig ist im Zusammenhang mit dem Karfreitagsgeschehen. Mittelpunkt dieses Tempels war das sogenannte Allerheiligste, das niemand betreten durfte, außer dem amtierenden Hohenpriester, und der durfte auch nur einmal im Jahr dort hineingehen am Versöhnungstag. Worum ging es da eigentlich? Im Tempel wurden ja normalerweise Opfer für die Sünden der Einzelnen gebracht. Jedes Jahr aber am großen Versöhnungstag, da ging es darum, die Sünden des ganzen Volkes zu sühnen oder wie es auch heißt, sie zu bedecken. Man stellte die Arbeit ein, man fastete. Der hohe Priester, der wusch sich am ganzen Körper, in späterer Zeit sogar mehrmals. Wir können das alles nachlesen in 3. Mose 16. Und dann opferte der Hohenpriester zunächst zur Tilgung seiner eigenen Sünden, und zwar viermal, dann für das Volk dreimal und dann noch einmal für das Heiligtum. Und für alles war dieses sühnende Opfer nötig, für den Hohenpriester selbst, für das Volk und auch für die, ja, ich sag mal, kultischen Einrichtungen. Das muss ein feierlicher Anblick gewesen sein, wenn der hohe Priester eingehüllt in eine Wolke von Weihrauch die Stufen zum Allerheiligsten hinaufstieg und dann durch den das ganze Jahr hindurch unberührten Vorhang in das Dunkel des Allerheiligsten trat, um dort das Blut des Opfertieres auszuschütten. Für die Schuld musste bezahlt werden. Bezahlt werden mit dem Blut von Opfertieren. Gott selbst hat er das so befohlen und eingesetzt, also war dieses Zeremoniell auch ernst zu nehmen. Aber Gottes letztes Wort in dieser Sache sollte es nicht sein. Denn es sollte ja der Tag kommen, an dem nur runde 500 Meter weiter westlich vor der Stadt, außerhalb der Stadtmauer, dort wo die Schwerverbrecher hingerichtet wurden, ein anderer hoher Priester ein ganz anderes Versöhnungsopfer brachte, sich selbst nämlich. Und um diesen hohen Priester geht's heute. Ich lese uns den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Hebräer 9. Das sind die Verse 15 und 26b bis 28. Hebräer 9, 15 und 26b bis 28. Und darum ist er, Jesus, auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Jetzt geht's weiter mit Vers 26b. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Nun würde ich bitten, Herr, dass du uns dein Wort aufschließt und uns in alle Wahrheit leitest. Amen. Tja, Jesus, den der Hebräerbrief an anderer Stelle einmal den großen hohen Priester nennt, der brachte sich selbst als Versöhnungsopfer dar. In der Lutherbibel ist in den Versen 27 und 28 dieses Wörtchen einmal fett gedruckt. Und das soll unterstreichen, dass dieses Opfer ein für alle Mal geschah, dass es unwiederholbar ist. Und dass es ein für alle Mal geschah, das wurde besonders auch daran deutlich, dass in der Todesstunde Jesu der Vorhang im Tempel zerriss und damit der Zugang zu dem sonst verschlossenen Allerheiligsten frei wurde. Ich möchte mit euch über diesen Text nachdenken unter dem Thema ein für alle Mal erledigt. Und dazu ein erstes, das steht auch so in Vers 15, Jesus am Kreuz ist der Mittler des neuen Bundes. Ich lese diesen Vers nochmal. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Da ist von einem Bund die Rede. Was ist damit gemeint? Bund ist ein anderes Wort für Testament. Im Griechischen steht für beide Begriffe dasselbe Wort. Gott macht einen neuen Bund, Gott macht ein neues Testament, einen neuen Vertrag, einen Vertrag, der eine Gemeinschaft ins Leben ruft. So ein Testament tritt aber nun erst in Kraft, wenn der, der es abgefasst hat, auch gestorben ist. Und genau das ist am Karfreitag geschehen. Mit dem Tode Jesu Christi am Kreuz tritt dieses neue Testament, dieser neue Bund in Kraft. Die Frage ist dann, was steht denn drin? Manch einer von euch kennt das, hat vielleicht sogar schon einmal an einer Testamentseröffnung teilgenommen. Da gibt's ja oft ein böses Erwachen, weil Erwartungen enttäuscht werden, weil man was ganz anderes erwartet hat. Aber hier ist das anders. Hier steht zwar auch Unerwartetes drin, aber unerwartet Gutes. Gott hat für uns Menschen gesorgt. Der Tod Jesu setzt aber nicht nur das Testament in Kraft. Er bringt uns auch, wie es hier heißt, Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund. Von denen in jener Zeit also, als der Mensch noch auf eigenes Bemühen setzen musste, um mit Gott ins Reine zu kommen. Das war ja wohl immer ein auswegloses Unterfangen. So was, was man so manchmal Sisyphus-Arbeit nennt. Unsere eigenen Bemühungen, Schuld zu bewältigen, die sind solch eine Sisyphus-Arbeit. Eine Arbeit, die man nie zu Ende führen kann. Ich weiß nicht, ihr habt den Begriff sicher schon mal gehört, der stammt aus der griechischen Sage. Die Griechen erzählten da die Geschichte von diesem Sisyphus, der von den Göttern dazu verurteilt worden war, einen schweren Stein, einen Berg hinaufzurollen. Und immer wenn er es fast geschafft hatte, dann verließen ihn die Kräfte und dann rollte der Stein wieder runter. Und er musste von vorne anfangen. Und mit dieser Arbeit wurde er natürlich nie fertig. Und genauso eine Arbeit ist es auch, wenn wir mit unserer Schuld selbst fertig werden wollen. Wir wollen diesen riesigen Stein, den riesigen Stein unserer Schuld wegschieben, so gewissermaßen den Berg der Erlösung hinauf. Und der rollt immer wieder zurück, weil er ganz einfach zu groß ist und zu schwer und weil uns irgendwann die Kräfte verlassen. Wir werden mit unserer Schuld allein nicht fertig. Und oft machen wir uns dabei ja sogar was vor. Der bekannte französische Existenzialist Albert Camus, der hat aus dieser alten griechischen Sage eine Erzählung gemacht. Und da steht am Ende der erstaunliche Satz, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Damit will er sagen, als einen Menschen, den diese nie endende Arbeit irgendwie doch zufriedenstellt. Manchmal versucht man ja eben, diese tragische Schuldverfallenheit des Menschen positiv zu deuten, nur um das Opfer Christi nicht annehmen zu müssen. Und dabei ist es doch eigentlich so leicht. Den Riesenstein unserer Schuld, den brauchen wir doch nur unter das Kreuz zu bringen. Und der Weg dahin, der ist nicht weit. Der ist nur ein Gebet weit entfernt. Und der geht auch nicht bergauf. Nun stellt sich bei einem Testament ja noch eine weitere Frage. Für wen gilt das? Wer erbt denn? in Vers 15 heißt es, dass die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Und wer sind die Berufenen? Ein kleiner exklusiver Kreis von Auserwählten, wie zum Beispiel die 144.000 bei den Zeugen Jehovas. Oder ein Kreis von Menschen, die sich abschotten und zu denen zu gehören man keine Chance hat. Oder sind es wie viele Lehren alle Getauften? Ich denke, zunächst einmal sind alle gerufen, nicht berufen, alle, die Gottes Wort hören. Sie sind gerufen, sich im Leben und Sterben auf Jesus Christus zu verlassen. Und dazu lädt Jesus ja ein, er sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Oder an anderer Stelle sagt er mal, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gerufen sind alle, die Gottes Wort hören. Berufen sind die, die diesem Ruf auch folgen. Gerufen sind wir alle heute Morgen. Berufene sind wir dann, wenn wir den Ruf Jesu nicht nur hören, sondern ihm auch folgen. Dann gehören wir zu diesem neuen Bund, dessen Mittler Jesus am Kreuz ist. Jesus am Kreuz ist der Mittler des neuen Bundes, aber er ist auch noch mehr, und das ist das Zweite. Jesus am Kreuz ist der endgültige Erlöser. Ich lese nochmal die Verse 26b bis 28a. Nun aber, am Ende der Welt ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist doch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Vielleicht ist das Beispiel ein bisschen abwegig. Aber wer sich mit Erpressern einlässt, der ist ihnen ausgeliefert. Meint man, man könnte dann mit der Zahlung einer großen Summe Ruhe haben, dann kommen sie schon mit der nächsten Forderung, eine Schraube ohne Ende. Und so ähnlich kann sich das auch in unserem Inneren abspielen. Wir meinen, jetzt habe ich meinen Fehler von damals aber wirklich gut gemacht. Aber wir kommen darüber nicht zur Ruhe. Die alten Akten, die werden immer wieder präsentiert. Schuld kommt immer wieder hoch. Kennt ihr das? Der Versuch der Religion oder des religiösen Menschen, Schuld zu bewältigen, der scheitert immer wieder an diesem Erpresser, der Gewissen heißt. Alle menschlichen Mittel, mit Schuld fertig werden zu wollen, sind ungeeignet. Es sind nicht nur stümperhafte Versuche, die man so mit viel Training vielleicht auch noch zur Perfektion bringen könnte. Sie sind völlig ungeeignet. Und deshalb muss da eine ganz andere Lösung gefunden werden. Nur Gott, der selbst die Maßstäbe für unser Leben gesetzt hat, nur Gott weiß auch den Weg, wie Schuld endgültig bewältigt werden kann. Und Jesus wird mit unserer Schuld fertig. Er ist diese Brücke, die über den Abgrund, über den Sund der Sünde führt und die uns sicheren Fußes auf die andere Seite bringt, in die verheißene Herrlichkeit. Das Kreuz Jesu ist sowas wie eine Brücke, die über der großen Kluft liegt, die uns von der Heiligkeit des Vaters trennt. Und Jesus ist derjenige, der den Weg zum Vater freigemacht hat, dadurch, dass er unsere Schuld ans Kreuz getragen hat. Und deshalb ist es auch so wichtig, von diesem Kreuz nichts abzusägen, es nicht kleiner oder kürzer zu machen, durch falsche Lehre zum Beispiel, durch Verniedlichungen, durch billige Entschuldigungen. Denn wenn ich es kürzer mache, wenn ich was absäge, dann reicht es vielleicht nicht mehr über den Abgrund und dann bin ich verloren. Man hört ja auch oft heute, dass der christliche Glaube grausam sei, weil er lehre, dass der Sohn Gottes auf unvorstellbar grausame Art und Weise am Kreuz sterben musste, um zu bezahlen für die Schuld der Menschen. Da wird dann sogar von einer Opfertheologie gesprochen, die finster und abschreckend sei. Und mancher hat ja auch schon gefragt, ob denn diese Sache mit dem brutalen Tod des Gottessohnes mit seinem stellvertretenden Leiden und Sterben überhaupt noch akzeptabel sei heute. Der bekannte evangelikale Theologe Fritz Laubach, der hat dazu einmal gesagt, ich lese das mal vor, dass zur Versöhnung der Sünden im Alten und Neuen Testament Blut fließen musste, ist eine unumstößliche Heilsordnung nach dem Willen Gottes, deren Begründung wir mit unserem normalen, natürlichen Denkvermögen nicht einsehen können, weil uns auf Erden letzte Erkenntnisse versagt bleiben. Das ist so. Gott hat gesagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und meine Wege sind höher als eure Wege. Wir verstehen es nicht. Mir geht so immer dieses Lied im Kopf rum. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Du weißt, ich kann es nicht verstehen und trotzdem ist es wahr. Es ist für uns, für mich oder so geschehen. Geschehen am Kreuz auf Golgatha. Wir können es nicht verstehen. Und viele Christusleugner argumentieren ja auch, Gott hätte doch die Macht, einfach mit einem Federstrich das Soll auf unserem Konto zu löschen. Kann er das denn nicht? Klar, die Macht hat er sicherlich. Aber ich glaube, er kann es nicht. Er kann es nicht, weil er sich selbst treu bleiben muss, weil er seinem eigenen Wort nicht widersprechen kann. Gott ist der Heilige, der mit Sünde einfach nichts zu tun haben kann. Im Alten Bund für Israel, da war das Blut von Opfertieren zur Sühne nötig. Im Neuen Bund, der allen Menschen gelten sollte, da war der Sühnetod Jesu erforderlich. Deshalb musste Jesus bezahlen, für dich und für mich. Und von der Grausamkeit des Leidens und Sterbens Christi etwas wegzunehmen, würde bedeuten, vom Kreuz etwas abzusägen. Und wie wunderbar ist doch das Zeichen, das Gott selbst schenkt. Ich habe schon erwähnt, der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Der zerriss in der Todesstunde Jesu. Du und ich, wir haben Zutritt zum Allerheiligsten, weil Gott den Weg freigemacht hat, weil Jesus den Weg freigemacht hat und weil er dafür bezahlt hat. Der russische Schriftsteller Nikolai Gogol, der hat ein Stück mit dem Titel Der Revisor geschrieben. Das haben wir in uralten Zeiten mal gesehen. Da geht es um einen Beamten, der viel Geld veruntreut hat und dem jetzt eine Kassenprüfung, also eine Revision bevorsteht. Und am Abend vorher, da sitzt der arme Kerl jetzt über seinen Büchern und zermartert sich den Kopf, wie er die hohe Summe, die ihm fehlt, bis zum nächsten Morgen zusammenbekommen kann. Und dann sieht er nur noch einen Ausweg. Er zieht eine Pistole aus der Tasche und legt sie zunächst mal auf den Tisch, lässt sein Leben nochmal Revue passieren, denkt hin und her und schläft schließlich darüber ein. Und früh am Morgen kommt der Revisor, findet ihn schlafend, sieht die Pistole und stellt bei Durchsicht der Bücher sofort fest, dass eine hohe Summe in der Kasse fehlt. Und daraufhin tut er was ganz Seltsames. Er greift in die Brieftasche, zählt den fehlenden Betrag hin und verschwindet. Können wir uns die Freude dieses Mannes vorstellen, als er aufwacht und merkt, die Schuld ist bezahlt? Ein anderer hat für mich bezahlt. Ich brauche nicht zu sterben. Die Schuld ist bezahlt. Ich denke, dieser Mann hätte die Notwendigkeit und die Gnade des Opfertodes Jesu Christi begriffen. Denn genau das, was er erlebt hat, das hat Jesus für uns getan. Er hat eine Schuld bezahlt, die uns normalerweise den Tod bringen müsste. Und Karfreitag ist Zahltag, ist Entscheidungstag. Ihr könnt also, um bei dem Beispiel zu bleiben, ihr könnt die Pistole in der Tasche lassen. Allerdings, das Geschenk, das Gott uns am Kreuz machte, das Opfer, das er für uns gebracht hat, das will auch angenommen sein. Und auch daran will uns dieser Tag erinnern. Jesus am Kreuz ist der endgültige Erlöser. Aber er ist noch mehr, und das ist das Dritte. Jesus am Kreuz ist auch der wiederkommende Herr. Der letzte Satz im Predigtext, Vers 28b, Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten zum Heil. Dem Gekreuzigten, dem hat man, als er dort hilflos hing und am Ende jämmerlich starb, die Macht, die er eigentlich hatte, sicher nicht angesehen. Aber wir wissen, dass der Blick über den Karfreitag hinausgeht. Dass er auch hinausgeht über Ostern und Himmelfahrt. Denn der Auferstandene, der hat sich ja nicht einfach in den Himmel zurückgezogen und der Welt ein für alle Mal den Rücken gekehrt. Dieser Text, wie viele andere Stellen der Schrift, will uns sagen, dass Jesus uns weiterhin im Blick behält, dass wir ihm nicht gleichgültig sind, dass er uns am Ende bei sich haben möchte, dass er deshalb wiederkommen wird am Ende der Zeit, um diejenigen, die an ihn glauben, heimzuholen. Aber selbst wenn der Blick über den Karfreitag hinausgeht, ändert das nichts daran, dass der Karfreitag etwas Endgültiges hat und Entscheidungstag ist. Es gibt keine Wiederholung. Das macht dieser Text auch deutlich. Christus ist einmal geopfert worden. Es gibt keine Wiederholung. Der Text sagt, Christus ist einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Und dann heißt es weiter, zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Das heißt, wenn Jesus wiederkommen wird, dann nicht noch einmal in Schwachheit und Demut, sondern in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er nicht mehr um die Menschen werben, dann wird er fragen, wer auf ihn gewartet hat. Denen, die auf ihn warten, zum Heil, heißt es hier. Da denkt man vielleicht unwillkürlich auch an Gleichnisse wie das von den 10 Jungfrauen, bei denen klar wird, dass es wichtig ist, vorbereitet zu sein. Ich denke, das ist wie mit Besuchen, die ja über die Ostertage bei vielen anstehen. Man bekommt Besuche oder man macht Besuche und man trifft natürlich Vorbereitungen, aufräumen. Im Wesentlichen trifft es die Frauen, putzen, kochen, backen. Wenn der Besuch dann vor der Tür steht und es ist nicht alles bereit, was für einen Eindruck macht das? Und wenn Jesus wiederkommt, gehören wir dann zu den Wartenden, die ihr Leben in Ordnung gebracht haben, die vorbereitet sind? Oder sind wir dann auch noch mit vielem anderen beschäftigt? Zum Beispiel mit Aufräumungsarbeiten in unserem Leben und sind gar nicht eingestellt auf sein Kommen. Das Warten wird uns nicht erlassen. Aber das Geschehen von Golgatha, das bedarf keiner Wiederholung. Sind wir Wartende, dann werden wir uns darauf berufen können, wenn es zu der letzten, großen, die ewige Gemeinschaft mit Gott vollendenden Begegnung mit dem Herrn kommt. Jesus am Kreuz ist der wiederkommende Herr. Geschwister, und dieser Herr lädt uns heute an seinen Tisch, so wie er damals am Vorabend seines Kreuzestodes zu den Jüngern gesagt hat, es verlange ihnen herzlich danach, das Passahlamm mit ihnen zu essen, so lädt er auch uns heute ein, im Abendmahl Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und es ist mir ganz wichtig, und deshalb sage ich es nochmal, es ist mir ganz wichtig, dass Jesus damals gesagt hat, mich verlangt danach, das Passahlamm mit euch zu essen. Und das meint er auch heute. Dessen bin ich gewiss. Und deshalb gibt es hier und heute keine engere Gemeinschaft mit Jesus als die im Abendmahl. Das Abendmahl bedeutet uns sicherlich vieles. Aber vor allem ist es eine Stärkung für Wartende, die dankbar auf das stellvertretende Sühneopfer auf Golgatha sehen und die der Verheißung vertrauen, dass Jesus wiederkommen wird, denen, die auf ihn warten, zum Heil. Und so wollen auch wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, dankend im Blick auf Golgatha und wartend auf den, der wiederkommen wird, uns zum Heil. Amen. Ja, dann lass